Ich möchte mal mit einer alten Geschichte beginnen von einem König, der nach der Sitte der Zeit einen Hofnarren hielt. Haben wir alle ein Bild vor uns, ne? So mit Kappe und so. Diese Narren hatten das Recht, den Königen und Fürsten die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie bitter war. War sie zu bitter, dann hieß es einfach, er ist halt ein Narr. Eines Tages schenkte der König dem Narren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glöckchen daran und sagte, du bist wirklich der größte Narr, den es gibt. Dafür bekommst du diesen wertvollen Stab als Auszeichnung für dein Können und Zeichen meiner Wertschätzung. Du darfst den Stab niemals verkaufen und auch nicht verschenken, aber solltest du einmal einem Menschen begegnen, der noch närrischer ist als du, dann gib ihm diesen silbernen Stab. Jahrelang trug der Narr diesen Stab bis zu dem Tag, an dem er erfuhr, der König liegt im Sterben. Da hüpfte er in das Krankenzimmer und sagte, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht, erwiderte der König, ich muss. Oh, du musst, gibt es also doch eine Macht, die noch über den Großen dieser Erde steht. Nun wohl, aber du wirst doch bald zurückkommen. Nein, schluchzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht mehr zurück. Nun, meinte der Narr begütigend, gewiss hast du die Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte traurig den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, keine Zeit, um mich um die rechte Vorbereitung zu kümmern. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit musst und dass man da nicht zurückkommt. Und doch hast du nicht dafür gesorgt, dass dir die ewigen Türen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Wenn wir diese Geschichte also hören, dann wissen wir bestimmt alle, worauf sie hinweisen soll. Ja, es ist wichtig, dass wir schon jetzt darauf vorbereitet sind und uns darauf vorbereiten, was mit uns wird, wenn wir einmal dieses Leben verlassen müssen. Und da geht es nicht um Sterbeversicherung. Ja, das sehen wir doch so, oder? Sind wir uns einig? Da muss man vorbereitet sein, sich vorbereiten. Und ich denke, wir sind uns auch einig, dass diese Information, dass wir alle mal sterben, jedem Menschen zur Verfügung steht. Oder? Das weiß jeder. Also jeder Mensch weiß, dass seine Zeit auf dieser Erde und für dieses Leben begrenzt ist. Heißt nicht ohne Grund auch Totensonntag, ne? Also bei Nichtchristen. Das unterscheidet uns also nicht von den Generationen, die vor uns gelebt haben. Ja, es sind ja viele, viele Generationen, jeder Mensch weiß das. Aber ich empfinde, wir gehen heute anders damit um, als noch die Menschen vor uns. Wir leben heute in einer Informationsgesellschaft, ja, zumindest nennen die Soziologen das so. Informationen bestimmen also unser Leben. Ja, wer die besten und die aktuellsten Informationen hat, hat einen wichtigen Vorsprung und kann davon profitieren. Im Beruf, in der Politik, auch persönlich. Und deswegen sind wir heute regelrecht süchtig nach Informationen, ja, so als Gesellschaft. Wir kleben also ständig an Smartphones, ja, selbst auf der Straße kommt dir welche entgegen, Blick aufs Smartphone geheftet. Und Messenger-Dienste, so wie WhatsApp oder auch X, haben Hochkonjunktur. Das alles hat aber auch einen Nachteil. Wir sind es gewohnt, und das gehört auch ein bisschen zur Überlebensstrategie in einer von Informationen überfüllten Welt, dass wir immer wieder entscheiden müssen, was für uns wichtige und was unwichtige Informationen sind. Ja, wir können nicht alles an uns ranlassen. Und unwichtige werden sofort gecancelt, ne? Also weggeworfen. Dafür haben wir keine Zeit. Ja, ich mache das ja auch so. Ich habe auf meinem Handy so einen Briefing-Dienst. Ne? Da poppen dann immer mal irgendwelche politischen Meldungen auf, wer da wieder was gesagt hat und so. Und dann gucke ich rein und dann, was wichtig ist, das lese ich durch. Was unwichtig ist, ne? Weggewischt. Kennt ihr das hier? Weggewischt. Ja, ich muss das entscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und das prägt natürlich unseren Umgang auch mit Informationen, die eigentlich wichtig sind, von uns aber nicht als solche erkannt werden. Ja, die Entscheidungsphase mal ganz kurz, ne? Gesehen, ah, unwichtig, weg. Ja, und dazu gehört auch das Wissen, dass wir alle einmal sterben müssen und wie wir damit umgehen. Dafür habe ich heute keine Zeit, hört man oft. Ne? Darum kümmere ich mich, wenn es soweit ist. Das klingt doch sehr nach dem König, von dem wir da gehört haben, ne? Der sich zum Narren gemacht hat. Und auch wenn man es weiß und denkt, man müsste doch eigentlich, hilft das nicht, wenn man es dann nicht irgendwas tut, ja? Wenn man dann nicht auch Schritte geht. Ich erwähne das heute deshalb, ja? Das zum einen, dass wir auch mal wieder anregen, das nachzudenken, wie es bei uns selber ist. Aber auch, weil es mit dem Auftrag der Gemeinde zu tun hat, um den es mir schon immer mal in den letzten Wochen auch ging. Erinnert euch, vielleicht vor 14 Tagen war das ja auch ein Thema. Und das auch zu dem heutigen Anlass, dem Ewigkeitssonntag, auch passt. Wir machen da mal einen Abstecher in die Stadt Thessalonich zur Zeit des Paulus. Ja, liegt in Griechenland, auf der Halbinsel Chalkidiki, wer sich ein bisschen auskennt in Griechenland. Und zu der Zeit von Paulus war Thessalonich eine sehr moderne Stadt. Ja, es war Handelsstadt, es war Hafenstadt, viele verschiedene Einflüsse und Sitten, ja, viele Menschen, unterschiedliche Kulturen kamen da auch zusammen. Und für ihre Zeit damals gab es also eine ganz rasante Zunahme von Wissen und Informationen, weil da eben so viele Menschen zusammengekommen sind. Und da ergaben sich natürlich auch ganz dringende Fragen für die Gemeinde vor Ort, ne? Was ist bzw. was sind für Informationen in dieser Zeit für uns als Gemeinde wichtig? Das müssen wir wissen. Wie soll sie auch mit dem Wissen, das sie aufgrund ihres Glaubens hat, auch umgehen in ihre Umgebung hinein? Und eine Frage davon war, was nach dem Ende des Lebens oder auch der Zeit kommt. Und dazu schreibt ihnen Paulus, und wir lesen das mal im 1. Thessalonicher 5, ab Vers 4, doch ihr, liebe Brüder und Schwestern, lebt ja nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Ihr alle lebt im Licht. Ihr gehört zum hellen Tag und nicht zur Nacht mit ihrer Finsternis. Darum lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Wir wollen hellwach und nüchtern bleiben. Wer schläft, tut das in der Nacht, und die Säufer feiern nachts ihre Trinkgelage. Wir aber gehören zum hellen Tag und wollen besonnen und kampfbereit sein. Dazu brauchen wir als Brustpanzer den Glauben und die Liebe. Die Hoffnung auf Erlösung wird uns wie ein Helm schützen. Denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Christus ist für uns gestorben, damit wir für immer zusammen mit ihm leben, und zwar ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben oder schon gestorben sind. So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Wer eine Bibel hat, mit hat, ne, darf das gerne noch ein bisschen auf sich wirken lassen. Die Gemeinde in Thessalonich, an die dieser Brief ging, ja, die Paulus auch gut kannte, also diese Geschwister, an die Paulus schreibt, ja, die leben in ihrer Zeit unter den Menschen ihrer Kultur. Ja, also so wie wir ja auch. Und diese Kultur war, also wenn man das mal so hineinschaut, ja, ganz sachlich gesehen, aber besonders auch im eigenen Empfinden der Menschen damals, diese Kultur war der Kultur ihrer Nachbarvölker weit überlegen. Ja, das waren die Barbaren und wir waren die Zivilisten, also die Zivilisation hatten. Ja, und so haben sie sich auch gegenüber ihren Nachbarn gefühlt. Und trotzdem beschreibt Paulus diese Kultur, in der sie da leben, eine Hochkultur, als Finsternis. Ihr lebt nicht in der Finsternis, sagt er an die Gemeinde. Das heißt ja, ja, also die Kultur um sie herum beschreibt Paulus als Finsternis. Und Finsternis ist im Wort Gottes immer ein Synonym für Gottferne. Menschen, die Gott nicht kennen oder die Kenntnis Gottes auch ablehnen, die leben in geistlicher Finsternis, egal welche Kultur gerade auch herrscht. Weil Menschen dieser Welt, die also diesen Blick nicht haben von Gott her, können nicht erkennen, wer die wirklichen Mächte sind, die um diese Welt ringen. Ja, sie denken, sie bestimmen selber den Lauf der Zeit, es müssen nur kluge Politiker geben oder kluge Wissenschaftler und so. Ne, dabei wissen sie nicht und können das auch gar nicht wissen, wer hier eigentlich im Hintergrund gegen wen steht. Sie fallen auf die Einflüsterungen und Verführung des Satans herein, der sie immer tiefer in diese Finsternis hineinziehen will, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Finsternis, genauer gesagt geistliche Finsternis, besteht in dieser Welt nicht deshalb, weil Menschen so schlimme Dinge tun bzw. einander antun, sondern sie tun schlimme Dinge, weil die Welt in ihrer Finsternis lebt. Und gern lebt auch. Johannes greift diese Tatsache besonders eindrücklich am Beginn seines Evangeliums auf. Da schreibt er von Jesus: In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Christus hat also das Licht in diese Welt der Finsternis gebracht. Er ist das Licht für diese Welt. Und Paulus erinnert uns nun daran, dass wir, die Christus angenommen haben, ja, die neues Leben in ihm haben, die ihm nachfolgen, gleichfalls Licht sind. Wenn Christus das Licht in uns lebt, dann sind wir Licht. Amen. Ja, das ist so. Und da die Gemeinde als Ganzes Christus repräsentiert, ja, sein Leib ist sie der Bereich des Lichtes, der göttlichen Erkenntnis in einer Welt der Finsternis, ohne das Wissen um Gott. Wir sind der Lichtstrahl in Finsternis. Wer sich den Abschnitt, den wir gelesen haben, den Paulus hier an die Thessalonicher schreibt, genau anschaut, der bemerkt, dass dieser ganze Abschnitt von diesem Gegensatz durchzogen ist. Ja, von dem Gegensatz von der Welt, die in Finsternis lebt, und der Gemeinde, die im Licht lebt. Mit mehreren Vergleichen weist Paulus darauf hin: Die Gemeinde lebt im Licht, im Tag, und das prägt ihr Sein. Sie lebt im Unterschied zur Welt, ja, dem Bereich der Finsternis. Und ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Die Welt, in die wir hineingehen, wenn wir unsere Versammlung hier verlassen, die ist nicht wertfrei. Ja, wir sind so ein bisschen als moderner Mensch gebrieft, sondern ich bin das Maß aller Dinge und ich entscheide, ne, hier und da und so. Das ist eine Lüge. Die Welt um uns herum, wenn wir diese Versammlungen verlassen, ist nicht wertfrei. Sie will das Licht, das in uns ist, ersticken. Und wir haben das nötig, zusammenzukommen, uns stärken zu lassen, erbauen zu lassen, ja, miteinander den Herrn zu feiern, ja, damit wir die Kraft, die Stärke auch bekommen, in dieser Welt der Finsternis Licht zu sein. Und so sind wir außerhalb der Gemeinde eigentlich Fremdlinge, ja, genau genommen nicht Teil dieser Welt und ihrer Kultur. Wir haben eine neue Identität in Christus. Ja, wir sind nicht Teil dieser Welt, weil wir das nicht dürfen, weil uns Gott das verbietet. Das ist Quatsch. Wir sind nicht Teil dieser Welt, weil wir ein anderes Sein haben als sie. Von innen heraus. Wir sind neu gemacht. Wir sind hineingenommen in das Licht Gottes, in seine Gegenwart, über jedes Verstehen hinaus. Ja, wir glauben das. Und unseren Auftrag, oder auch man könnte sagen Bestimmung als Gemeinde, leben wir dann, wenn Menschen um uns herum das an uns erkennen, dass da was anders ist. Ja, nicht seltsam, das gibt es ja auch, eine seltsame Heilige. Ne? Aber dass da was anders ist, dass da eine Hoffnung oder auch eine Gewissheit ist, die über diese Erwartung dieser Welt hinausgeht. Dass da eine Freude in unserem Leben ist, die nicht aus uns kommt, ja, sondern von Gott. Und wenn man so Nachrichten anschaut, ja, was da überall los ist, da kann man depressiv werden, wenn man auf diese Welt setzt. Aber in uns ist eine Hoffnung, die nicht aus uns kommt, aber aus uns herausstrahlt. Ja, und Menschen sollen das merken, ja, sollen aufmerksam werden, sondern da ist mehr. Dass da Liebe ist, die über unser Vermögen geht, weil sie Gott in uns hineingelegt hat. Und all das ist möglich, sagt Paulus. Weil wir im Licht und der Liebe Gottes leben können und in ihn hineingenommen sind und als Teil seiner Präsenz in diese Welt hineinwirken. Und ich finde, das ist ein wunderbares Privileg, oder? Hört mal vor, was Gott da möglich macht. Das ist bestimmt auch eine Herausforderung, ja, da wollen wir nachher noch etwas drauf eingehen. Meine Frage: Was ist eigentlich einer der entscheidendsten Unterschiede, den die Gemeinde gegenüber der Welt auszeichnet? Könnte man jetzt mal fragen. Ja? Da gibt es sicher ganz viele. Ja? Das eine oder andere könnte man dazu sagen. Und Paulus weist die Thessalonicher und uns aber auf etwas Grundlegendes hin hier in unserem Abschnitt, den wir gelesen haben. Wir wissen, ja, wir dürfen das wissen, wir können es wissen, der Tag des Herrn kommt. Das dürfen wir wissen, oder? Der Tag des Herrn kommt. Das ist etwas, was die Welt nicht weiß. Sind wir da einig? Ja, wir dürfen das wissen, weil wir es von Christus gehört haben. Der Tag des Herrn kommt. Ja, die Welt geht auf ein Ziel zu, das Gott ihr setzt. Das ist schon im Alten Testament angedeutet, ja, bei den Propheten auch, und verdichtet sich dann im Neuen Testament auf das Wissen hin und das Bekenntnis auch hin, Jesus kommt wieder. Das ist ein ganz zentrales Bekenntnis im Neuen Testament. Jesus kommt wieder. Der Gebetsruf der ersten Gemeinde, Maranatha, das Aramäische, Herr, komm bald. Und zwar kommt er diesmal nicht als kleines Kind in Armut, ja, wenn wir jetzt wieder Weihnachten feiern, alles ist niedlich und so, ich meine, das geht ja schon seit August jetzt und so, ja, sondern Jesus kommt wieder als der Richter. Ist der Richter dieser Welt. Und die Menschen außerhalb unserer Kirchen wissen das nicht. Und meist, wenn sie es denn hören, glauben sie es auch nicht. Sie denken, das geht immer so weiter, alles entwickelt sich zum Besseren und zum Höheren, ja, Evolution und was weiß ich, ja, und auch, ja, alles wird besser. Wir machen zwar andere Erfahrungen um uns herum, aber dieser Glaube ist ja ungebrochen. Aber wir als Gemeinde, wir wissen das besser. Weil Paulus uns das unter anderem im Philipperbrief so mitteilt, alle, himmlische, irdische, unterirdische, werden ihre Knie vor Jesus beugen müssen und jeder muss bekennen, dass Jesus Herr ist. Amen. Jeder muss bekennen, ja, dass Jesus der Herr ist. Am Ende der Zeiten wird das alle betreffen, ja, die dies geglaubt haben, die dies nicht geglaubt haben. Jeder wird vor dem Richterstuhl des Schöpfers treten müssen und der Vater hat das Gericht dem Sohn übergeben, ja, so sagt Jesus selber. Was für eine gute Nachricht für uns. Was für eine gute Nachricht für uns, denn wer schon jetzt durch Christus freigemacht ist, ja, wer also in diesem Licht lebt, ja, wer Teil dieses Leibes Jesu ist, der muss nicht ins Gericht. Wusstet ihr das? Ja? Der muss nicht ins Gericht. Heute kann ich das entscheiden. Herr, zieh in mir ein, verändere mich, gib mir neues Leben und ich muss nicht ins Gericht. Weil ich jetzt schon bekenne, dass Jesus der Herr ist. Wir sind schon freigesprochen. Für uns ist das Wiederkommen Jesu eine Freude. Ja, wenn man sich mal so die alttestamentlichen Propheten durchliest, da ist das immer so ein bisschen ambivalent. Das eine, ja, Gott wird sich offenbaren, das ist eine Freude. Und aber andererseits auch, ne, was wird da geschehen? Die Erde wird schmelzen und so weiter. Furchtbar, ne, das Gericht. Ja. Wir dürfen wissen, wenn Christus wiederkommt, das ist eine Freude. Freuen wir uns drauf, weil wir sind schon freigesprochen. Wir haben eine Zukunft. Ja, wir dürfen endlich nach Hause, dorthin, wo unsere wirkliche Heimat ist. Denn wir sind ja jetzt schon Teil dieses Lichtes Gottes in dieser Welt. Wir sind ja jetzt schon dabei. Ja, das Königreich Gottes offenbart sich durch euch, hat Jesus gesagt. Wer sich Jesus anschließt, wer sich in sein Licht stellt, ja, weil er weiß, dass der Tag Gottes kommt, der sorgt gut vor, ja, wenn es denn geschieht. So ganz im Unterschied zu dem König am Anfang. Der sorgt gut vor. Wie sich das anfühlt, ja, so dieses Warten, dieses sehnsüchtige Warten, ja, komm doch bald, ja, das nach Hause zu kommen, das konnte ich in meiner Zeit bei der Nationalen Volksarmee nachvollziehen. Ja, ich war in den letzten Tagen in der DDR noch bei den Beisoldaten. Und da warst du so eingeschränkt, da, ne, kamst du da in die Kaserne und dann warst du völlig eingeschränkt in deiner persönlichen Freiheit. Ne? Wir mussten seltsame Dinge tun, auf die ich selbst nie gekommen wäre, ne? Auf Befehl irgendwelcher Offiziere, denen das wichtig war, ja, nur nicht mein Wohlergehen. Ja, da mussten wir dann lange Märsche in Felddienstuniform, unter der Gasmaske, sinnlose Appelle ganz früh, 12 Mann auf der Bude, laufen kam irgendein Spieß rein und hat erstmal da Stubenalarm gemacht und so weiter, ne? Wann kann ich wieder nach Hause? Ich fühle mich ja so fremd. Wer bei der Armee war, kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Oder wer mal im Krankenhaus war länger. Ne? das sehnsüchtige Warten, wieder nach Hause zu kommen, dort, wo ich hingehöre. Wer kennt das? Ja, wer kennt das? Das Merkmal der Gemeinde in dieser Welt ist, dass sie auf ihren Herrn sehnsüchtig wartet. Komm doch, Herr! Wie lange noch? In der Offenbarung, wir haben das gelesen im Bibelforum, ja, die Heiligen um den Thron Gottes rufen. Wie lange noch, Herr? Ja, und so warten wir sehnsüchtig auf unseren Herrn, jetzt nicht unbedingt aus Frust, wie das bei mir während der Armeezeit war, sondern aus dieser Freude, Jesus kommt wieder. Das ist unsere ganze Hoffnung und unser Verlangen. Ja, darauf bereiten wir uns jeden Tag vor, wenn es gut läuft. Ja, das wollen wir doch nicht verpassen, oder? Das ist eine Schreckensvorstellung. Ja, du kommst in die Gemeinde und keiner ist da. Sind sie alle krank oder sind sie schon entrückt? Nee, ich war eine halbe Stunde zu zeitig. Das wollen wir nicht verpassen. Ja, und diese Vorfreude, die wir ja auch spiegeln in diese Welt hinein, ist ein Signal an diese Welt, in der wir leben. Da kommt das Beste noch. Wir haben etwas, auf das wir uns freuen wie Bolle. Oder? Sie ist das Lichtzeichen. Und die Frage ist, bist du dabei? Und es wäre so schön, wenn wir das ausstrahlen würden, ne? In unserer Umwelt, ja, also auf Arbeit, in der Familie, in der Nachbarschaft, ja, auch hier in der Gemeinde manchmal, untereinander. Ich hoffe, das gelingt uns auch, immer mehr, ja, diese Freude auch wieder zu spiegeln. Und da stellt sich natürlich manchmal so ein bisschen die Frage, muss ich mal ehrlich sagen, ob wir uns da nicht hier zu gut eingerichtet haben. Uns geht es doch so gut, oder? Ich meine, wenn ich da Sklave war im Bergbau früher, welche Sehnsucht gab es da? Also, Herr, komm bald. Ein Sehnen. Aber uns geht so gut. Wir haben uns so luxuriös eingerichtet. Kann da Jesus nicht noch ein bisschen warten? Ist aber kein Signal, was diese Welt braucht. Und vielleicht hat Paulus es an den Thessalonichern auch wahrgenommen, ja, so diese Tendenz, und möchte sie wieder darauf hinweisen, dass Jesus wiederkommt, ist unsere größte Hoffnung in dieser Welt. Und wir dürfen sie einander und den Menschen in dieser Welt vermitteln. Das ist unser Auftrag. Gemeinde ist sozusagen eine fröhliche Wartegemeinschaft. Ja, das ist ein sozialistischer Begriff. Kennt ihr den noch? Wartegemeinschaft. Vorm Laden, der langen Schlange. Wir sind eine fröhliche Wartegemeinschaft. Das ist unser Auftrag. Wir sind nicht dazu da, uns hier einzurichten. Ja, ich meine, wir haben unsere Gemeinde als wirklich schön gemacht und wir fühlen uns wohl hier und so. Ne? Das ist auch schlecht. Nicht, also, ne? Aber das ist nicht das letzte Ziel. Das letzte Ziel ist, wir freuen uns, dass Christus wiederkommt. Und es spürt das die Welt, ja, die Menschen um uns herum, die Christus nicht kennen. Wenn ja, dann leben wir unseren Auftrag, dann leben wir unsere Bestimmung. Denn das muss doch die Welt wissen, oder? Dafür sind wir ja da. Was würde denn ein Schienenwärter machen, der einen vollbesetzten Zug auf den Abgrund zurasen sieht? Sondern das geht mich nicht an, besser die als ich. Da würde das Notsignal ziehen, oder? Das rote Signal, das hat keine Zukunft. Das ist unser Auftrag. Und so sagt Paulus im Zusammenhang mit dem Abendmahl auch, denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst, aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, dass der Herr durch seinen Tod, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Im Abendmahl ist ja diese Freude da, ne? Der Herr kommt, wir freuen uns darauf, ne? Und das ist unser Auftrag. Wir verkündigen das, dass Jesus wiederkommt. Und wir haben ja schon gemerkt, dass diese Strahlkraft der Gemeinde und des Einzelnen, ja, der zu Christus gehört, was die Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu und das Heimkommen in sein Reich betrifft, dass das manchmal verblassen kann. Geht manchmal so ein bisschen verloren. Also ich nehme an, die Erfahrung haben wir alle ein bisschen gemacht, ne? In uns kommen dann plötzlich Hoffnungen und Träume auf, die aus einer anderen Quelle kommen. Ja, wir lassen uns da vielleicht von der Finsternis dieser Welt auch beeinflussen, so ganz nach und nach. Ja, und die malt uns andere Ziele als wertvoll vor Augen. Fühlen wir uns vielleicht ganz wohl und haben nach und nach weniger Sehnsucht nach der Vollendung in Jesus und bei Jesus. Es kann scheinbar passieren. Ja, deswegen schreibt Paulus ja auch diese Zeilen an die Christen in Thessalonich. Und sie gibt ja einige Hinweise in dem Text, wie wir denn dranbleiben können, ja, wie diese Hoffnung auch lebendig bleiben kann, frisch bleiben kann. Ja, und das Erste ist, ja, seid euch bewusst oder werdet euch neu bewusst, wer ihr seid. Diese Identitätsfrage, wer bin ich in Christus? Ich bin nicht mehr Teil dieser Welt. Ich bin Teil des Reiches Gottes und hier nur Gast. Und warte eigentlich darauf, nach Hause zu kommen. Diese Identitätsfrage, die darf lebendig bleiben. Ja, Paulus schreibt also in einer anderen Übersetzung, dass wir Söhne oder Kinder des Lichtes sind und Söhne des Tages. Das ist eine Identitätsfrage. Wo rechne ich mich zu? Womit verbringe ich meine Zeit? Ja, jemand, der am Tag lebt, verbringt seine Zeit anders als jemand, der in der Nacht ist, ein Nachtschwärmer. Ja, Paulus schreibt das ja auch, ne? Des Nachts sind die Säufer unterwegs. Also wer am Tag lebt, handelt anders als der in der Nacht. Und so haben wir eine andere Identität als die Menschen um uns herum und das will sichtbar sein. Das Zweite ist, wir lassen nicht nach in unserer Konzentration darin, was unser Auftrag ist. Wir sind wachsam. Ja, das heißt, Jesus zu erwarten, uns und andere darauf vorzubereiten, dass Jesus wiederkommt. Wir sind wachsam. Wir verlieren das nicht aus den Augen. Ja, Schlaf ist ja immer so also eine Trägheit, eine geistliche Trägheit auch. So sind wir nicht. Ein nächstes ist, dass wir nüchtern sind. Ja, so beschreibt es Paulus hier. Und die Frage ist, was versteht er darunter? Das ist also auch dieser Gegensatz zu den Säufern in der Nacht. Ja, also wir sind nicht berauscht, nicht dem Rausch verfallen. Ja, wir betäuben uns nicht mit irgendwelchen Dingen, die Welt der Finsternis uns zu bieten hat. Ja, im Rausch der Zeit, des Weltgeistes oder so, wie man das sagen will, der Umstände, auch dem Rausch der Selbstliebe vielleicht. Ja. Ein Rausch vernebelt die Sinne, macht taumeln, unbeherrscht, unfähig, betäubt. Dagegen ist es uns möglich, weil wir im Licht Gottes sind, mit klaren Sinnen und klarem Ziel durch dieses Leben zu gehen. Ja, Gott mit unserem Leben Ehre zu geben. Wir sind dazu fähig gemacht von Gott. Da müssen wir uns nicht zwingen dazu. Ja, unsere Identität darf sich so entfalten, wenn wir ihr Raum geben, dass wir Gott die Ehre geben, indem wir nüchtern sind, also klare Sinne haben, klares Ziel. Weil wir einen anderen Geist haben, wir haben den Geist Gottes, ja, der nicht berauscht, sondern Klarheit und Erkenntnis gibt. Und so äußert sich Paulus nochmal mit ganz praktischen Hinweisen, die er den Geschwistern in Thessalonich dazu gibt, am Anfang vom Kapitel 4, was wir jetzt nicht gelesen haben. Also wir haben nochmal eine Predigt für sich, ja, die hier dazugehört. Ich will sie bloß mal ganz kurz nennen, weil sie so ein bisschen dazugehört. Ja, aber schaut da gern nochmal nach, 1. Thessalonicher 4. Da ist von Heiligung die Rede. Ja, lebt heilig. Ja, da ist also im Gegensatz zur Unzucht, ja, so wird es in der Bibel genannt, also zu dem, was unheilig ist. Ja, wir haben keine ungezügelten Leidenschaften und wir lassen nicht über uns herrschen. Ja, keine Übergriffe, keine Übervorteilung. Ja, lebt heilig. Heiligung, fragt nach dem, was Gott gefällt. Da ist von Bruderliebe die Rede, das ist zwingend notwendig. Wir können als Licht nur in diese Welt hineinstrahlen, wenn diese Bruderliebe, diese Geschwisterliebe, diese Liebe untereinander sich entfalten darf. Das ist eine Frage, ich habe das letzte Mal über Versöhnung gepredigt. Ja, inwieweit geben wir dem Raum, dass diese Liebe auch sichtbar wird, dass wir das selber auch empfinden, dass wir geliebt sind und auch wieder lieben. Ja, und wie gesagt, das kommt ja nicht aus uns heraus, das darf uns von Gott geschenkt werden. Es geht um Ehrbarkeit. Das heißt, dass wir uns in dieser Welt so verhandeln, wie es gehört. Ja, dass wir nicht provozieren. Ja, dass wir auch niemanden vom Kopf stoßen. Ehrbarkeit hat das mit gutem Ruf zu tun. Dass wir niemandem zur Last fallen, also keine Schmarotzer sind, so Sozialschmarotzer, ne? Sagen, können doch andere für mich sorgen. Zählt Paulus hier auf. All das gehört dazu, dem Herrn Ehre zu geben, dieses Licht auch leuchten zu lassen. Alles deswegen, um mit dem eigenen Licht, im eigenen Leben, unserem Herrn Jesus die Ehre zu geben. Ja, und den Menschen, die im geistlichen Dunkel leben, ja, diese Nachricht erfahren sollen, Jesus kommt wieder, eine Alternative und eine Hoffnung vorzuleben. Immer die Frage, wenn so nicht-christliche Gäste kommen und hier in die Gemeinde sagen, die hier bin ich gern, fühle ich mich wohl. Ja? Oder auch in meiner Gegenwart vielleicht als Kollege oder als Nachbar. Oder sagen die, also ja, das muss ich nicht haben. Ja, das ist so ein bisschen, wo man sich mal prüfen kann oder wo wir uns prüfen können. Und deswegen nehmen wir das ernst, ja, dieses Licht auszustrahlen. Und Paulus weiß um die Spannung, die darin liegt in unserem Leben und tröstet uns auch, ja, das ist das letzte Zitat von Paulus jetzt. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Also eigentlich ist es nur Hingabe nötig. Herr, ja, gestalte mein Leben so, dass es die Ehre gibt. Gott tut es dann auf unser ehrliches Bitten hin. Wir müssen uns nicht zwingen und wir müssen noch keine Regeln abarbeiten, sondern es gehört sich nicht so, dass Gott wirkt durch seinen Geist in uns, dass wir das dann auch wollen, dass uns das eine Freude ist, ihm die Ehre zu geben. Ich habe noch was Praktisches, ich habe mir sagen, das ist immer gut, was Praktisches zum Schluss. Ja, also wir sind Licht in dieser Welt, da habe ich gedacht, das wäre doch schön, wenn wir hier mit so einer Lampe, oder? Leuchtet die jetzt? Eigentlich sollte sie leuchten, ja? Ich bin Licht, oder? Da gibt es sogar, komm mal. Hä? Stell dir mal vor, ihr geht so durch die Welt, ich bin Licht. Also wem das jetzt zu peinlich ist, der kann sich das auch vorstellen, ja? Das ist mal so, kann man so, ja? Ich bin nicht in einer wertfreien Welt unterwegs, sondern in einer Welt der Finsternis und ich bin das Licht, das Christus durch mich strahlen lässt. Das ist mein Auftrag, das ist auch meine Würde. Ja, und das ist nicht mehr eine Freude, weil ich eine Sehnsucht danach habe. Jesus kommt wieder. Das ist mir nicht Grund zur Angst, sondern Hoffnung. Lasst uns mal noch einen Augenblick einfach still sein. Ja, nochmal nachdenken. Wie ist das eigentlich bei mir? Ja, welche Freude habe ich? Welches Ziel habe ich? Ist das das, was Jesus will, was Jesus Ehre gibt? Was darf ich tun? Vielleicht auch, wenn es nicht so ist. Ich biete auch gern an, nach dem Gottesdienst, der ein oder andere Älteste ist auch unter uns, ja, sprecht uns auch gern an, dass wir drüber beten. Wege finden auch, wenn man merkt, da ist bei mir noch Entwicklungspotenzial in dieser Frage. Ja, habt Mut dazu. Amen.